Wir haben heute mit der Kabinettssitzung die Klausur unseres Kabinetts in Meseberg beendet. Auf dieser Kabinettssitzung haben wir, wie schon zuvor in dieser Klausurzusammenkunft, viele wichtige Fragen für die Zukunft unseres Landes besprochen. Erstes Thema ist wirtschaftliches Wachstum. Das ist auch jetzt ganz konkret geworden mit dem Beschluss über das Wachstumschancengesetz, den wir gefasst haben, der eine umfassende Entlastung für die Wirtschaft enthält und Investitionen anregen soll.
Kurz nachdem wir die Episode bereits aufgezeichnet hatten, trat der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger vor die Kameras, um ein Statement abzugeben.
In den vergangenen Tagen hat es zahlreiche Vorwürfe gegen mich gegeben. Es geht um ein abscheuliches Pamphlet, das vor 36 Jahren in meiner Schultasche gefunden wurde. Und es sind Aussagen aufgetaucht, die den Eindruck vermitteln, ich wäre als Jugendlicher auf einen menschenfeindlichen Weg geraten. Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht. Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden.
Und damit herzlich willkommen zur Episode Nummer 257 vom Jungen Politische Podcast. Mit dabei ist Roman.
Moin, und ich darf begrüßen Simon.
Hallo.
Heute haben wir eine richtig schön bundespolitisch deutsche oder auch landespolitisch deutsche Folge. Wir wollen sprechen über die Klausurtagung in Meseberg als erstes und als zweites über den Aiwanger-Skandal in Bayern. Doch bevor wir dieses Kapitel der neuen Folge aufschlagen wollen, wollen wir noch einmal zurückschauen in die letzte Folge, denn wir haben einen sehr interessanten Kommentar von Tim bekommen.
Genau, wir haben ja in der letzten Episode im ersten Block vor allem über die BRICS-Staaten gesprochen und die Neuaufnahme und wie sich die BRICS-Allianz jetzt neu positionieren wird, auch mit Blick auf den Westen. Und da hat Tim die Einschätzung gehabt, dass BRICS in den Medien so ein bisschen overhyped ist, frame ich das jetzt einfach mal, weil er eben der Meinung ist, bis jetzt gibt es wenig Erfolge, die BRICS vorzuweisen hat, was eben auch daran liegt, was wir in der Episode ja analysiert haben, dass die Staaten dort sehr in Konflikt stehen. Und das wird sich ja jetzt auch nicht ändern mit den Neumitgliedern. Das haben wir ja auch in der letzten Episode herausgearbeitet. Deshalb meint er auch zu sagen oder zu erwarten, dass es jetzt zu einer direkten Konfrontation mit dem Westen kommt, ist wahrscheinlich eher schwierig. Denn, wie gesagt, so viele Staaten, die in so einem großen Konflikt stehen, die werden das einfach in der Form nicht hinbekommen, selbst wenn China und Russland das jetzt als Projekt für sich beschließen. Trotzdem sagt er, kann man zustimmen, dass wahrscheinlich jetzt eben die BRICS-Allianz, wie sie sich formt, auch in ihrer Breite ein Zeichen dafür ist, dass wir uns in diese multipolare Weltordnung bewegen, hinweg von der amerikanischen Hegemonie. Ich habe aber auch immer häufiger gelesen jetzt tatsächlich, dass es einige Politikwissenschaftler gibt, und ich finde, das kann man vielleicht sogar auf die BRICS-Staaten beziehen, die eher mit einer neuen bipolaren Welt rechnen. Wir haben ja den großen USA-China-Konflikt, die USA dann auf der einen Seite mit ihrem Lager, was Europa und den sogenannten Westen inkludiert, und dann eben China auf der anderen Seite, was dann zum Beispiel die Staaten aus der BRICS-Allianz inkludiert und dann vielleicht einige Staaten in Afrika. Wie würdest du das einschätzen? Wir haben ja in der letzten Episode vor allem diesen Fokus auf die multipolare Weltordnung gelegt, aber kann man nicht auch sagen, BRICS ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass es in diese bipolare Richtung wieder geht, wie wir schon aus dem Kalten Krieg kennen, nur dass eben die Sowjetunion durch China ersetzt wird?
Also ich weiß nicht, ob BRICS dafür ein Zeichen ist, das würde ich nämlich eigentlich noch nicht sagen. Ich glaube, BRICS ist eher ein Zeichen dafür, dass es, also gerade wenn man sich Indien anguckt, multipolarer wird, weil mein Hauptargument gegen diese bipolare Welt wäre tatsächlich Indien, weil über China und die USA und dass die ihre Blockstaaten haben, müssen wir, glaube ich, gar nicht streiten. Nur was für eine Rolle denn Indien spielen wird, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und gerade, das hatte Tim in seinem Beitrag auch erwähnt, aufgrund der Territorialstreitigkeiten zwischen China und Indien und der allgemeinen Konkurrenzsituation, ist das etwas, wo ich auf jeden Fall dann nochmal ein genaueres Augenmerk drauf schmeißen würde.
Ja, stimme ich dir genauso zu tatsächlich. Ich finde auch, bei BRICS sieht man ja, das mag zwar sein, dass China da natürlich vielleicht sogar der relevanteste Player ist, weil auch der wirtschaftlich am stärksten und auch politisch einflussreichste, aber auch an der Art und Weise, wie BRICS designt ist, dass es eben Zum Beispiel eine Zustimmung aller Staaten braucht, um überhaupt relevante Entscheidungen zu treffen, zeigt eben, dass es jetzt nicht einfach eine von China völlig dominiert und bestimmte Allianz ist, sondern dass solche Player wie gerade Indien, du hast es gesagt, dort natürlich auch noch ein großes Stimmrecht und einen großen Einfluss haben. Deshalb muss ich auch sagen, ich sehe diese Entwicklung in die bipolare Welt noch nicht. Carlo Massala ist ja in den deutschen Medien sehr präsent, der ist ein Vertreter dieser Theorie. Aber auch ich glaube, wir bewegen uns eher in eine multipolare Weltordnung und BRICS ist eher ein Beispiel eben dafür, dass es in diese multipolare Richtung geht. So viel aber dazu. Danke, Tim, für diesen tollen Kommentar, der uns jetzt auch nochmal zu dieser Kurzdiskussion inspiriert hat. Das war ja tatsächlich nochmal ein guter Impuls, würde ich sagen.
Er hat auch noch zwei Links in diesem Kommentar erwähnt und wenn ihr euch den Kommentar noch mal im Wortlaut durchlesen wollt, geht das auf unserer Website dupopodcast.wordpress.com unter dem Beitrag zur Episode 256.
Damit können wir dann aber jetzt in die heutige Episode starten. Roman hat die Themen vorhin schon kurz angeschnitten. Wir fangen an mit dem großen Themenblock Kabinettsklausur in Meseberg. Das nehmen wir uns zum Anlass, um einmal nochmal über die Kindergrundsicherung und den Beschluss da zu sprechen, auch wenn das ja vor Meseberg schon stand. Dann wollen wir aber auch eben über die Beschlüsse, vor allem das Wachstumschancengesetz sprechen, die eben dort in Meseberg von den Ampelspitzen beschlossen wurden. Nochmal ein kurzer Einstieg dazu in meinem Beitrag. Diese Woche tagten die Spitzen der Bundesregierung auf dem Schloss Meseberg in Brandenburg. Die Hälfte der Legislaturperiode ist bereits um, doch während sich der Bundeskanzler demonstrativ zufrieden zeigt, befindet sich die Ampel in einer Krise. Zu Beginn der Sommerpause erreichte die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ihren bisherigen Höchstwert. Nur noch jeder fünfte Deutsche gibt an, mit der Arbeit der Regierung zufrieden zu sein. Die Ampelparteien tragen ihre Meinungsverschiedenheiten vermehrt in der Öffentlichkeit aus. Vor der Sommerpause war es das sogenannte Heizungsgesetz. Über die Sommerpause gab es Streit bei den Themen Kindergrundsicherung und Wachstumschancengesetz. Eine Einigung zur Kindergrundsicherung präsentierten die Familienministerin Paus, Finanzminister Lindner und Arbeitsminister Heil noch kurz vor der Kabinettsklausur. In der Finanzierungsfrage, die insbesondere Paus und Lindner über Monate debattierten, einigte man sich abschließend auf 2,4 Milliarden Euro, 400 Millionen Euro mehr als vom Finanzminister ursprünglich vorgesehen. Paus hatte zu Beginn 12 Milliarden gefordert. Die Kindergrundsicherung ist so vor allem eine bürokratische Reform. Verschiedene Förderleistungen wie Kindergeld, Kinderfreibetrag und Kinderzuschlag werden in ihr gebündelt. Vor der Einigung bei der Kindergrundsicherung hatte sich die Familienministerin beim Wachstumschancengesetz quergestellt, das aus dem Finanzministerium stammt. Auf der Kabinettsklausur wurde das Gesetz nun gemeinsam mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz beschlossen. Beide Gesetze beinhalten eine Reihe von Steuererleichterungen, um die Wirtschaft anzukurbeln und werden den Bund jährlich 8 Milliarden Euro kosten. Darüber hinaus beschlossen die Ampelparteien Maßnahmen zum Bürokratieabbau, zur Digitalisierung des Gesundheitswesens und zum verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung. Außerdem sollen die Länder Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer eingestuft werden.
Wie Simon zum Ende seines Beitrags richtig erwähnt hat, gibt es neben den großen Themen Kindergrundsicherung, Wachstumschancengesetz oder den groß diskutierten Themen auch viele kleine detailpolitische Entscheidungen. Und wir wollen jetzt nicht so einen großen Fokus drauf legen, aber trotzdem, wenn man sich das mal kurz anschaut, beispielsweise wurde die elektronische Patientenakte, ist glaube ich das richtige Wort, beschlossen oder das Ganze soll auf die Wege geleitet werden. Und das Ganze, ich war letztens erst bei einem Arzt, der mir das Lesegerät der elektronischen Patientenkarte gezeigt hat, dass er tatsächlich, ich lass mich nicht lügen, aber ich glaube am Anfang der Nullerjahre oder so bekommen hat, weil diese Idee schon so lange in den Kinderfüßen steht. Und jetzt gibt es tatsächlich mal mit Lauterbach einen, der das final umsetzt. Und es ist ja auf jeden Fall etwas, was auf jeden Fall umgesetzt werden sollte. Es ist schon viel zu spät. Und natürlich unter Aufrechterhaltung des Datenschutzes ist das ja auch eine enorme Chance, um Bürokratie im Gesundheitswesen abzubauen und allgemein das für alle praktikabler zu gestalten.
Das stimmt. Bürokratieabbau an sich war ja ein großes Thema auch auf dieser Konferenz. Das würde ich sagen, ist gar nicht so nur Detailpolitik. Das ist ja ein Problem, was international bekannt ist. Ich glaube, wir waren sogar jetzt letztens beim Economist Titel Story, dass Deutschland eben so ein Bürokratie-Problem hat, dass Unternehmen hier abwandern. Das ist natürlich auch entsprechend einzuordnen. The Economist, ein wirtschaftsliberaleres Magazin, würde ich sagen, aber das ist trotzdem einfach ein Fakt. Wir haben ein Problem mit Bürokratie und das bremst Investitionen, das ist so. Deshalb war das so ein prominentes Thema eben auf der Klausurtagung in Meseberg. Und da sollen jetzt eben auch massig solche bürokratische Hürden in Zukunft abgebaut werden. Das hat man eben gemeinsam beschlossen. Die Gesetze werden jetzt alle Stück für Stück im Bundestag verabschiedet. Wie das in der Einzelheit dann ausgestaltet ist, können wir vielleicht sogar dann nochmal hier im Podcast besprechen, wenn man dann die Gesetze auch vorliegen hat. Bürokratieabbau ist natürlich gerne auch ein Wort, was irgendwie in den Mund genommen wird, um es einfach für Unternehmen leichter zu machen, mehr Gewinne einzustreichen und die vielleicht auch am Staat vorbei zu rangieren. Also Bürokratie ist da in der Form erstmal nichts Schlechtes. Sie ist eine kontrollierende Instanz, auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Wenn das Ganze aber ausartet, auch in unnötige Papierarbeit, dann schadet das natürlich auch der deutschen Gesellschaft und genau dieses Problem scheinen wir zu haben. Deshalb würde ich das auch erstmal als guten Beschluss bewerten und dann bleibt eben abzuwarten, wie das im Detail sich ausgestalten wird, sobald die Gesetze verabschiedet sind dazu.
Genau, man braucht auf jeden Fall die detaillierten Informationen dazu. Aber wenn wir dann jetzt vielleicht doch auf die großen Themen kommen wollen, Das ein Thema, was auch viel diskutiert worden ist, gerade medial um diese Kabinettsklausur, war das Thema des Industriestrompreises. Das hatten wir tatsächlich in der vorletzten Episode auch schon mal angerissen, als wir über die mögliche Aufteilung von Deutschland in mehrere Strompreiszonen diskutiert haben. Wen das interessiert, der oder die kann gerne da nachhören. Wir wollen jetzt aber noch einmal die Themen, und ich weiß, wir beide sind es auch schon ein klein wenig satt, aber wir müssen noch einmal über die Themen Kindergrundsicherung sprechen und damit auch verbunden das Wachstumschancengesetz, weil das hatten wir tatsächlich noch gar nicht besprochen, soweit ich mich erinnere. Paus hatte ja tatsächlich die beiden Gesetze ein klein wenig aneinander gebunden, als sie gesagt hat, ich blockiere das Wachstumschancengesetz aus der Feder des Finanzministeriums, also von Christian Lindner, solange meine Kindergrundsicherung kein Go bekommt. Und da ist sie ja tatsächlich von vielen Seiten auch aus der eigenen Partei für kritisiert worden, dass diese, das war häufig dieser Punkt, diese inhaltlich nicht miteinander zusammenhängenden Themen so gebündelt worden sind. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich das richtig fand, was Paus gemacht hat. Natürlich, es war Erpressung, aber wenn man sich die Situation anguckt, dass Lindner hier ohne jede Not ein Umfeld schafft mit der Schuldenbremse oder seiner Auslegung der Schuldenbremse und die überall zu Sparmaßnahmen die Ministerien verdonnert und dann ein, wie ich zwar finde, richtiges Gesetz mit dem Wachstumschancengesetz durchdrücken will, was zu weniger Steuereinnahmen führen wird, verstehe ich es zu 100%, dass Lisa Paus, bevor sie diesem Gesetz, dem Wachstumschancengesetz, zustimmt, erst einmal dann doch noch die Bestätigung haben möchte, dass die Finanzierung ihres Gesetzes und die Minimalfinanzierung, wir waren ja mal bei ganz anderen Summen, dann zumindest das sichergestellt ist, und dementsprechend fand ich ihre Aktion Gold richtig und finde tatsächlich auch die, dass Leute wie Habeck und so sie da nicht unterstützt haben, das finde ich dann durchaus schlimm.
Ja, also ich stimme dir zu und würde deshalb auch dein negatives Framing von Erpressung ablehnen. Ich denke, das ist ganz klassisches. Ja, ich würde es so framen, es gibt ja den Begriff Issue Linkages, das ist eine klassische Verhandlungstaktik. Man verbindet einfach mehrere Themen miteinander, um so eben sich einen Verhandlungserfolg zu erstreiten. Genau das hat sie gemacht. Das ist jetzt nichts irgendwie moralisch Schlechtes oder Illegales. Natürlich soll sie dafür ihr Gesetz streiten mit allen Mitteln, die sie hat, dass es da zu einem Ergebnis kommt, das sie auch zufriedenstellt. Sie ist die zuständige Ministerin. Sie kann einschätzen, ob eben die Finanzierung, die der Finanzminister dafür bereitstellt, ausreicht oder nicht, um das Problem anzugehen. Und wenn wir dann auf der anderen Seite eben Steuererleichterungen haben, sodass dem Staat 8 Milliarden Euro pro Jahr fehlen und Christian Lindner ist nicht mal bereit, 1 Milliarde mehr für die Kindergrundsicherung als geplant zu vermerken, dann ist das natürlich ein Ungleichgewicht. Ich finde auch, Kinderarmut ist das Thema, was vor eben Steuererleichterungen für Unternehmen bekämpft werden sollte. Also ich bin da voll und ganz bei ihr. Man muss natürlich jetzt sagen, am Ende hat es ihr wenig gebracht. Sie hat eben nicht wirklich Unterstützung bekommen aus ihrer eigenen Partei, von den Realo-Spitzen um Annalena Baerbock und also, vor allem auch Robert Habeck.
Lass mal nicht um heißen Brei reden. Also ich würde schon sagen, dass das eine ziemliche Niederlage war für Klaus.
Ja, absolut. Es war eine Niederlage und ich finde es auch, so sehr ich natürlich weiß, dass sie das gerne anders gehabt hätte, fast schon dreist, wie sie sich da jetzt auch vor die Kamera stellt, eben im Interesse der Einheit der Bundesregierung und das irgendwie verkauft als, ja, da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber es ist gut, was wir da haben. Nee, diese Kindergrundsicherung in der Form ist ein absoluter Reinfall.
Also, ja, das stimmt, das ist ein absoluter Reinfall. Und gerade bei einem so wichtigen und zentralen Thema, dass dort das Geld nicht ist, das ist wirklich skandalös. Und dass hier auch wieder so eine Debatte aufgespielt wird und dass es teilweise auch so unreflektiert einfach übernommen worden ist, von wegen, ja, es geht hauptsächlich darum, dass man Leistung bündeln müsse versus Leistung ausweiten. Warum nicht beides gleichzeitig, dass einmal die Leistungen, die bis jetzt noch nicht abgerufen werden und dass an den Stellen, wo es wichtig ist, die Leistungen auch ausgeweitet werden. Aber nochmal zurück zu der Kommunikation von Paus. Also wenn man sich das angeschaut hat, wie sie das in der Bundespressekonferenz darüber gebracht hat, da hat sie selber gesagt, dass das Gesetz, was jetzt verabschiedet worden ist, nicht reicht, um Kinderarmut, wie sie es vorgehabt hat, zu bekämpfen.
Um tatsächlich effektiv Kinderarmut zu vermeiden, ja, also sie abzuschaffen sozusagen, dafür braucht es natürlich einen größeren Impuls.
Dementsprechend würde ich da schon sagen, dass man auch von ihrem ganzen Auftreten und so schon mehr als deutlich mitbekommen hat, wie unzufrieden sie war.
Ja, das ist ja jetzt auch keine Überraschung, aber ich meine, wenn das Prestigeprojekt ist von deinem Ministerium, und das war es ja offensichtlich, wenn das auch ein so zentrales Projekt der Grünen gewesen ist, und das war es, und wenn das dabei rumkommt, dann muss man zurücktreten, finde ich. Also entweder sie sagt eben, das ist mit mir nicht zu machen, Leute, dann holt euch eine neue Familienministerin. Oder sie erzielt da ein Ergebnis, was für sie machbar ist, aber bei einem so großen Thema mit diesem Ergebnis sich zufrieden zu geben, sie ist ja jetzt nicht mehr ernst zu nehmen für zukünftige Verhandlungen in der Bundesregierung. Also ich weiß nicht, welche Themen sie sich als nächstes auf die Fahne geschrieben hat, aber Geld wird sie vom Finanzminister nicht mehr sehen. Ne? Also zur Erinnerung, 2 Milliarden hatte Christian Lindner vorgesehen. Sie hatte damals noch gesagt, das sei ein Haushaltsposten erstmal. Ne? Man kann mal irgendwie schauen, wie viel das am Ende wird. Sie hat 12 Milliarden gefordert, hat sich dann auf 7 oder 8 runterhandeln lassen. Irgendwann, glaube ich, bei 4 angekommen und am Ende sind es 400 Millionen Euro mehr nur. Das reicht natürlich nicht, um die Kinderarmut zu bekämpfen. Und so sehr ich da auf Lisa Paus Seite bin, mit diesem Ergebnis kann man sich eigentlich nicht vor die Öffentlichkeit stellen und sagen, das ist etwas, womit die Bundesregierung sich so zufrieden gibt.
Ja, aber ob Lisa Paus in einer Regierung, wo ja wirklich fast alle gegen sie waren, dann auch noch zurücktreten soll und sozusagen auch noch persönlich negative Auswirkungen aus der Affäre da mit sich.
Ja, oder sie sagt eben klipp und klar, ich habe mich da nicht durchsetzen können. Ich lehne dieses Gesetz in dieser Form ab. Ich trage das nicht mit. Und dann muss die Konsequenz ja sein, dass Bundeskanzler Scholz sie dann entsprechend darum bitten würde, zurückzutreten. Aber ich finde, sie kann sich mit diesem Ergebnis nicht zufrieden geben.
Ja, das hätte sie, auch wenn ich finde, wie gesagt, sie hat es schon klar gemacht, so klar, wie du es jetzt gesagt hast, hat sie es nicht gemacht und das wäre auf jeden Fall noch im Rahmen des Möglichen gewesen, ja.
Ja, also eine absolute Enttäuschung. Ich muss auch sagen, ich finde das Framing, was Christian Lindner, wir erinnern uns, dann auf einmal in der Öffentlichkeit angebracht hatte, das war schon wirklich, also ganz harte Kost. Es war so, dass Christian Lindner sich irgendwann vor die Kamera stellte und sagte:
In Deutschland ist die Kinderarmut deutlich zurückgegangen. Ganz, ganz deutlich spürbar zurückgegangen bei den ursprünglich deutschen Familien, die schon länger hier sind.
Ja, das Problem in Deutschland mit der Kinderarmut ist ja gar nicht, dass die ansteigt in dem Sinne, denn die Deutschdeutschen, die Biodeutschen sozusagen, TM, bei denen ist die Kinderarmut zurückgegangen.
Insgesamt ist in Deutschland die Kinderarmut aber noch vergleichsweise und, wie ich finde, indiskutabel hoch. wegen der Familien, die seit 2015 neu nach Deutschland eingewandert sind.
Der Anstieg der Kinderarmut kommt vor allem durch viele Familien, die auch gerade 2015 nach Deutschland gekommen sind. Und deshalb war dann sein Fazit, braucht es vor allem Bildung.
Hilft man ihnen am besten dadurch, dass man den Eltern mehr Geld aufs Konto überweist? Oder ist nicht vielleicht mindestens diskussionswürdig, in die Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren und die Kitas und Schulen für die Kinder so auszustatten, dass sie vielleicht das aufholen können, was die Eltern nicht leisten können.
Und auch das ist wieder so etwas, wo ich mir denke, naja, dass es Bildung braucht, ist unkontrovers. Die Kinder sind gerade trotzdem arm. Die brauchen das Geld genauso wie die deutschen Kinder, die arm sind. Also setz dich gern für Bildung ein, gib gern mehr Geld für Bildung irgendwie frei, aber tu nicht so, als ob das allein das akute Armutsproblem dieser Kinder lösen würde in Deutschland.
Ja, das sind so verschiedene Facetten, die alle richtig sind. Also, dass man den Eltern bessere, also erstmal davon abgesehen, dass es viele Kinder in Kinderarmut gibt, wo die Eltern, was weiß ich, alleinerziehend sind und total viele arbeiten, gegebenenfalls sogar voll den Umständen entsprechend, dass man auch noch zeitgleich so ein Kind versorgen muss und trotzdem diese Kinder in Kinderarmut sind und halt nicht eben alle Eltern von Kindern in Kinderarmut dann faul zu Hause liegen, was ja durch so ein Bild auch wieder insinuiert wird oder nicht in den Arbeitsmarkt vermittelt werden können. Aber natürlich gibt es die auch und es ist natürlich richtig, dass man dann auch Sprachkurse, allgemeine integrative Maßnahmen in den Arbeitsmarkt, Bildung für die Kinder, das ist alles wichtig, aber um in diesem reichen Land wie Deutschland jetzt aktiv was zu machen, muss man das alles machen und zusätzlich dazu auch noch Geld, weil Geld löst Probleme und so einfach ist es. Natürlich kann man auch über Zielgenauigkeit zu diskutieren, aber trotzdem, die Grundmaxime ist, Geld löst Probleme. Dementsprechend.
Ja, und das Geld wurde nicht bereitgestellt und damit ist das Problem nicht gelöst. So muss man es am Ende dann im Umkehrschluss darstellen. Christian Lindner hatte ja auch noch argumentiert, dass manche Sachen, die im Koalitionsvertrag festgehalten sind, vielleicht nochmal überdacht werden müssten, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind, auch mit Blick auf diese Kindergrundsicherung, wo ich mir auch denke, das finde ich einen geilen Talking Point. Das kann man ja immer raushauen. Also wozu hast du einen Koalitionsvertrag, wenn du dann einfach nach der Hälfte der Legislaturperiode sagst, oh, da hat sich jetzt aber irgendwie, ich habe jetzt herausgefunden, das sind ja gar nicht deutsch-deutsche Familien, sondern das sind ja auch Kinder irgendwie von Flüchtlingsfamilien. Jetzt haben wir ja eine andere Faktenlage und damit, finde ich, müssen wir uns eigentlich auch nicht mehr an das halten, was im Koalitionsvertrag steht, und zwar eine Kindergrundsicherung bereitstellen, die eben tatsächlich ihren Namen verdient hat. Also geile Taktik.
Ich persönlich bin ja der Meinung, dass man sich an den Koalitionsvertrag beispielsweise, an dem Satz, es darf keine Steuererhöhung geben, dass man sich daran jetzt nicht mehr halten muss, weil es gibt ja einfach eine andere Lage und da ist der Koalitionsvertrag einfach aus der Zeit gefallen. Man kann das jetzt natürlich in alle Ebenen, wie es einem passt, schieben, während Lindner natürlich genau bei den Themen, die ihm wichtig sind und seinem Klientel, Steuererhöhungen, Schuldenbremse, dass er bei diesen Themen da natürlich auf den Koalitionsvertrag beharrt, aber dann, wo sich die Grünen und die SPD mal durchgesetzt haben, dass er dort dann sagt, ja.
Also. Bei der Kinderarmut und dem Thema Kindergrundsicherung hat sich jetzt in den 2 Jahren nichts getan, was irgendwie so überraschend sich anders darstellt als zum Zeitpunkt des Koalitionsvertrags. Deshalb, das ist ein Thema, was ein Talking Point, der einfach nicht ernst zu nehmen ist. Ich finde es auch nochmal einen absoluten Skandal, ich muss es nochmal betont haben, so sehr wir jetzt Lisa Paus und die Grünen hier kritisiert haben, das war ja vor allem ein Thema der Grünen Partei. Eigentlich ist ja auch die SPD die Partei, die für soziale Gerechtigkeit steht, damit Wahlkampf gemacht hat. Respekt. Olaf Scholz hat sich überall auf die Plakate geschrieben. Er war der Kanzler, der sich damit wählen lassen hat, dass es um soziale Gerechtigkeit geht, dass wir die soziale Frage wieder in den Mittelpunkt stellen müssen in Anbetracht all der anderen Debatten, die wir haben. Und dass er sich in einem so entscheidenden Punkt, der genau das so sehr berührt, wie Kinderarmut und die Kindergrundsicherung, nicht klar auf die Seite von Lisa Paus stellt und im Gegenteil am Ende im Kabinett das Problem damit löst, dass er im Prinzip einfach die Position von Christian Lindner übernimmt, was die Finanzierung angeht, ist so unglaublich und regt mich so sehr auf. Also wie kann die SPD es denn so sehr verkacken, nach all den Sachen, die man irgendwie gelernt hat aus der Zeit der Großen Koalition, dass man das eigene Profil wieder schärfen muss, ne, das ist ja auch das, was sich gezeigt hat im Wahlkampf, was Erfolg hat bei der SPD, diese sozialen Themen, wie kann man sich denn dann von der kleinsten Partei im Bunde so sehr über den Tisch ziehen lassen, wie kann Olaf Scholz da nicht sich vor die Öffentlichkeit stellen und sagen, nein, wir brauchen das Geld, weil Kinderarmut in Deutschland ein grassierendes Problem ist. Und auch, dass die SPD-Fraktion das einfach so wahrscheinlich durchwinken wird, wieder durch den Bundestag, das macht mich wirklich wütend.
Ja, also natürlich das klassische Gegenargument, es sind jetzt Eigeninteressen von Scholz, er möchte Kanzler bleiben, er möchte, dass die Koalition stabil bleibt. Ja.
Da aber brauchen wir Leute, die ihn wählen am Ende. Also.
Ja, aber wenn man sich wirklich so die Liste an Themen anschaut und jetzt beispielsweise auch Industriestrompreis, auch wenn das jetzt bei uns inhaltlich nicht so ein hoch angelegtes Thema ist, ist es ja von der Mechanik wieder ähnlich.
Da ist ja sogar die SPD-Fraktion auf Seiten der Grünen und der Kanzler stellt sich trotzdem quer, genau.
Genau, also da gibt es auf jeden Fall ein Muster. Dann vielleicht noch einmal dieses Thema Kindergrundsicherung jetzt abschließen. Da haben wir jetzt alle schon zugesagt. Das Unternehmenschancengesetz finde ich tatsächlich.
Wachstumschancengesetz, genau.
Ja, Wachstumschancengesetz.
Es ist einfach das gute Gesetz, nennen wir es so.
Genau.
So irgendwie und heißen ja alle Gesetze neuerdings.
Ja, ist tatsächlich, also Leute wie Jens Siedekum, der Ökonom der Uni Düsseldorf, haben sich beispielsweise auch dafür ausgesprochen. Und es geht einfach darum, dass es spezifische Steuererleichterungen und Abschreibungserleichterungen für gewünschte Investitionen gibt. Und Abschreibungserleichterung bedeutet, dass man eigentlich am Ende des Tages nichts anderes, als dass man den Gewinn besser kleinrechnen kann und so dann weniger Steuern bezahlt und das für Unternehmen dann diese Investitionen halt attraktiver macht. Also alles, was ich an fachlicher Einschätzung dazu höre, ist, dass es gut ist, dass es sogar noch stärker ausfallen müsste, dass man gerade jetzt in der Rezession, in der Situation, wo Investitionen vonnöten sind, auch wenn man beispielsweise an die Baubranche denkt, an die allgemeine Zinssituation, dass es genau jetzt notwendig ist, tatsächlich. Ich weiß nicht, wir machen die Debatte jetzt nicht auf, aber das kann man auch immer anmerken, tatsächlich auch eine Politik ist, die gegen die Auswirkungen der Zinspolitik der EZB jetzt arbeitet, aber trotzdem richtig ist und sogar vom Volumen her noch größer sein müsste. Dementsprechend eine richtige Entscheidung zur richtigen Zeit, aber zu wenig.
Ich könnte mich darauf einlassen, wenn wir das ohne den gesamtpolitischen Kontext betrachten, wenn es die Schuldenbremse nicht gibt, wenn wir eine Regierung haben, die bereit ist, sich dem Problem der Zeit anzunehmen, mit dem Geld, das ihr zur Verfügung steht, ohne sich irgendwie künstliche Bremsen in den Weg zu legen, dann würde ich sagen, ja, wir haben eine Rezession, ja, wir haben ein Problem damit, dass Unternehmen sich beklagen, dass Investitionen im Standort Deutschland sich schwierig darstellen. Wir haben einen Kontext auch in Europa, dass gerade Deutschland das einzige Land ist, wenn mich nicht sogar alles täuscht, das kein positiven Wachstum hingegen wird. Deshalb, ich kann mich darauf einlassen, aber nicht in diesem Kontext, in dem wir uns befinden. Christian Lindner hat der Bundesregierung künstlich dadurch, dass er eben keine Sonderhaushalte gestattet, die einen Weg an der Schuldenbremse vorbei darstellen würden, eine Bremse, einen Klotz ans Bein gelegt und ihm gesagt, wir haben folgenden finanziellen Rahmen und damit müssen wir eben das Beste machen, was wir machen können. Und da sind für mich andere Themen von deutlich höherer Priorität, zum Beispiel gerade die Kindergrundsicherung. Deshalb fand ich es ja auch so richtig, dass Lisa Paus diese beiden Themen miteinander verbunden hat. Denn wir können nicht einerseits immer bei den sozialen Themen so tun, als gäbe es diese Constraints, diesen Kontext von Schuldenbremse und dann bei anderen Themen wie dem Wachstumschancengesetz sagen, ja, diese Investitionen braucht es, wir haben diese Realität, dass unsere Wirtschaft gerade sich ja in einer Rezession vielleicht befindet und dass eben Unternehmen hier weniger investieren wollen. Wir haben genauso aber die Realität, dass Kinderarmut grassiert in Deutschland. Und deshalb in diesem Kontext, in dem wir uns befinden, dank Christian Lindner und der FDP und auch dank dem Bundeskanzler, muss man ja inzwischen sagen, kann ich dieses Gesetz nicht für gut heißen.
Okay, dann vielleicht das auch dazu. Hast du noch einen Punkt, den du ansprechen willst?
Ich denke, das waren die beiden großen Themen. Kindergrundsicherung ist ja schon vor der Kabinettsklausur in Meseberg abgeschlossen worden, aber wir haben ja noch nicht über das Finalergebnis gesprochen. Beim Wachstumschancengesetz, denke ich, haben wir ja relativ ähnliche Positionen, nur eben, wie man es betrachtet. Und die anderen Themen hatten wir auch zu Beginn der Episode schon einmal angesprochen. Bürokratieabbau ist ja ein großer Punkt gewesen. Deshalb denke ich, haben wir die Kabinettsklausur in Weseberg jetzt eigentlich ganz gut abgehakt und können uns dieser, ich würde schon fast sagen, leidigen Diskussion um Hubert Aiwanger widmen. Es war aber trotzdem ein großes Thema in Deutschland in den Schlagzeilen. Und wir müssen ja jetzt nicht so sehr nur darüber sprechen, irgendwie wie Aiwanger damit jetzt umgegangen ist und ob der irgendwie zurücktreten muss oder nicht, sondern vielleicht auch, welche Auswirkungen das jetzt auf die Landtagswahl in Bayern hat. Für die, die sich dem Thema aber jetzt noch nicht annehmen wollten, weil sie gesagt haben, was interessiert mich, was der Wirtschaftsminister in Bayern macht, die jetzt aber unsere Diskussion gern verfolgen wollen, hat Roman das Ganze nochmal in einem Beitrag aufgearbeitet.
Am 8. Oktober dieses Jahres wird in Bayern der 19. Landtag gewählt. Aktuell wird der Freistaat von einer Koalition aus CSU und Freien Wählern regiert. Aktuellen Umfragen zufolge kommt die CSU auf 38-39% und die Freien Wähler liegen bei 11-14%. Rein numerisch steht einer Wiederauflage der Koalition aus CSU und Freien Wählern also nichts im Wege. Doch am Freitag letzter Woche wurde der Landtagswahlkampf durch eine Recherche der Süddeutschen Zeitung aufgewühlt. Wie mehrere Personen der Zeitung bestätigten, sei der aktuelle bayerische Wirtschaftsminister, stellvertretende Ministerpräsident und Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, als Schüler der 11. Klasse für das Verfassen eines antisemitischen Flugblattes zur Verantwortung gezogen worden. Ein ehemaliger Lehrer Aiwangers hat der Süddeutschen bestätigt, das Flugblatt damals in Aiwangers Schultasche entdeckt zu haben. In dem Flugblatt wird unter dem Titel, Zitat, wer ist der größte Vaterlandsverräter, Zitat Ende, zu der Teilnahme an einem fiktiven Bundeswettbewerb aufgerufen. Als Preise werden unter anderem, Zitat, ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz, Zitat Ende, oder ein, Zitat, einjähriger Aufenthalt in Dachau, Zitat Ende, ausgeschrieben. Nach der Veröffentlichung der Vorwürfe durch die Süddeutsche Zeitung hat Helmut Aiwanger, Hubert Aiwangers Bruder, angegeben, der Verfasser des Flugblatts zu sein. Hubert Aiwanger bezeichnete den Inhalt in einer Erklärung als, Zitat, ekelhaft und menschenverachtend, Zitat Ende. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bestellte Hubert Aiwanger nach den Vorwürfen ein. Aiwanger räumte ein, das Blatt als Elftklässler in der Schultasche gehabt zu haben. Söder entschied sich dagegen, seinen Stellvertreter von dessen Amt zu entbinden. Stattdessen stellte Söder Aiwanger 25 Fragen, die der Freie Wählerchef schriftlich beantworten soll.
Irgendwie gibt es in der deutschen Politik so eine neue Mode, wenn Probleme und Konflikte auftauchen, dann stellt man sich einfach gegenseitig Fragen. Bei der FDP gab es ja diese ominösen 100 Fragen an das Wirtschaftsministerium, die nie gestellt wurden. Dann hat man nochmal so kurz auf knapp 77 Fragen ans Wirtschaftsministerium verfasst, die dann beantworten mussten. Hier hat sich jetzt Söder gedacht, okay, beides, sowohl Aiwanger im Amt lassen als auch ihn feuern, hat irgendwie negative Konsequenzen für mich. Ich stelle ihm einfach 25 Fragen, die er beantworten muss, und kaufe mir damit ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht so ganz, was ich von dieser neuen Praktik irgendwie halten soll.
Ich weiß es auch nicht, aber Söder hat auf jeden Fall auf Zeit gespielt, und wir können gleich auch noch über die Interessenslage von Söder und wie es aus so einer wir spielen mal wieder CSU-Experten, also wie hätten wir an Söders Stelle reagiert. Wir wollen aber zuerst tatsächlich nochmal über den Skandal an sich reden, denn Hubert Aiwanger, bei ihm ist dieses Blatt damals, dieses Flugblatt damals in der Schultasche, es sind glaube ich sogar auch mehrere gewesen, in der Schultasche entdeckt worden. Es gab ein Disziplinarverfahren, er musste ein Strafreferat erhalten und hat dies auch getan. Und es ist übrigens auch ganz interessant, wie die Süddeutsche Zeitung diese Verbindung zwischen dem Flugblatt und der vermeintlichen Autorenschaft Hubert Aiwangers gezogen hat, weil sie haben tatsächlich sich eine alte Hausarbeit von ihm genommen, und das ist ja damals noch, oder zumindest in Bayern ist es damals noch auf Schreibmaschine geschrieben worden, und sie haben beim Buchstaben W einen Tintenfehler entdeckt, der sowohl in diesem Flugblatt als auch in besagter Hausarbeit von Hubert Aiwanger zu entdecken ist, und konnten dann so auch über, ich weiß nicht, ob das der einzige Anhaltspunkt war, aber so konnten sie auf jeden Fall nahelegen, dass das auf jeden Fall irgend von der Sachen Autorenschaft irgendwie mit der Schreibmaschine von Hubert Aiwanger zusammenhängen muss. So, dass Helmut Aiwanger, der Bruder von Hubert Aiwanger, diese Schreibmaschine auch genutzt haben könnte, ist jetzt nicht so aus der Luft gegriffen. Wenn man in einem Haushalt wohnt, kann es durchaus sein, dass man sich da so ein technisches Teil dann auch mal teilt. Aber zumindest das ist ja der aktuelle Stand. Helmut Aiwanger hat angegeben, dass er der Verfasser dieses Flugblatts ist. Und ich schmeiß dich mal direkt ins Wasser, dass du eine Frage beantwortest, wo du keinerlei Faktenbasis hast, aber einfach aus dem Bauchgefühl. Glaubst du, dass Helmut Aiwanger dieses Flugblatt verfasst hat?
Ich muss wirklich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann, also es wirkt natürlich wie eine absolut billige taktische Ausrede. Ja. Das ist aber natürlich auch erstmal was, was man sich irgendwie trauen muss, seinem Bruder so dem Fraß vorzuwerfen. Und der stimmt dir dann auch noch zu bei einer solchen Thematik, wo es irgendwie um Volksverhetzung, kann man ja fast schon sagen, geht. Klar, das ist einige Jahre her. 17, aber ich weiß jetzt nicht, wenn irgendwie mein Bruder, der irgendwann dann mal großpolitisch Karriere macht, auf mich zukommt und sagt irgendwie, Simon, kannst du bitte sagen, dass du damals gesagt hast, ja, ihr fliegt bitte durch den Schornstein in Dachau oder so, ob ich das mit mir machen lassen würde, ehrlicherweise. Deshalb, es kann genauso gut sein, dass es wirklich der Fall ist und dass sich dann sein Bruder da gesagt hat, komm, ich stell mich da irgendwie vor die Kameras. So oder so ist das Ganze, ich würde mal sagen, objektiv schlecht gelöst worden von Hubert Aiwanger, denn es geht ja jetzt gar nicht unbedingt darum, wer am Ende der ursprüngliche Autor ist oder nicht, sondern um die Kommunikationsstrategie und ob man sich eben klar von Anfang an davon distanziert und sagt, dass das irgendwie überhaupt nicht geht, oder ob man so am Rumlavieren ist wie Hubert Aiwanger. Und deshalb spielt die ursprüngliche Autorenschaft da eigentlich gar keine Rolle mehr inzwischen.
Ich finde auch, dass der Umgang mit dem Skandal, die Insights, die man im Nachhinein aus dem Umfeld von Aiwanger und seiner damaligen politischen Gesinnung mitbekommen hat, und auch wie Aiwanger aktuell teilweise redet und was für populistische und noch extremere Töne er da abrutscht. Das sind die interessanten Themen, über die wir reden müssen, weswegen das auch so verurteilenswert ist. Weil ich muss tatsächlich sagen, wäre es jetzt nur dieses Flugblatt gewesen, es stünde so ein bisschen was im Raum, wie eng er mit der Urheberschaft was damit zu tun hat, und er war halt 17, würde ich sagen, es ist Problem, aber wenn man jetzt zu 100% sagen könnte, das war wirklich damals irgendwie ein Ausrutscher, er ist aktuell politisch ganz anders, dann finde ich, wäre das nicht so das Thema. Aber wie darauf reagiert worden ist, dass er offenbar wirklich damals antisemitisches Gedankengut, so wie man das jetzt mitbekommt, gehegt haben soll, und auch wie er jetzt aktuell spricht, finde ich, das ist der tatsächliche Skandal.
Genau, also wir beziehen uns da jetzt eben auf die Sachen, die wir da gehört haben.
Ja.
Und ich stimme da in der Hinsicht eigentlich zu, denn ich muss auch sagen, ich bin ein großer Vertreter davon, Leuten zweite, auch dritte Chancen zu geben, wenn ich das Gefühl habe, dass sie sich eben geändert haben in einem Punkt. Und ich finde auch, diese neue Mode, die auch so ein bisschen durch das Internet natürlich angetrieben ist, Menschen Dinge vorzuhalten, die sie in ihrer Jugend gemacht haben, eigentlich nicht so gut.
Internet,
gerade unsere Generation und irgendwie Menschen, die noch jünger sind als wir, haben, was weiß ich, mit 12, 13 schon irgendwelche Sachen ins Internet geblasen. So, dass einem das irgendwie das Gegengang vorzuhalten, finde ich, ist Quatsch. Und ich finde auch, mit 17 ist man natürlich ein klar denkender Mensch. Ich habe mit 17 schon diesen Podcast gemacht. Also
klar denken,
da habe ich keinen Antisemitismus verbreitet. So, das heißt, ich will jetzt irgendwie nicht Leute runterreden, die 17 sind. Ich würde nicht irgendwie Verantwortung absprechen. Und das ist natürlich damals dann schon ein absoluter Skandal gewesen. Oder wurde ja scheinbar nicht so behandelt oder betrachtet damals von der Schule irgendwie, außer dass da ein kleines Strafreferat aufgedrückt wurde. Aber es ist definitiv skandalös gewesen. Aber ich sag trotzdem auch, mit 17, mit 20, selbst mit 25 kann man Dinge tun, die man dann irgendwann mit 40, 50, 60 bereut. Und das muss man dann Leuten nicht vorhalten. Und das ist auch kein Rücktrittsgrund für einen Politiker, wenn man eben das ganz klar so kommuniziert und sagt, ja, Leute, jetzt, das ist irgendwie an die Luft gekommen, ist egal, das kam irgendwie jetzt aus, von mir aus war es sogar von seinem Bruder, er sagt, das war mein Bruder, aber unabhängig davon, ich hätte das damals nicht mitnehmen dürfen in meiner Schultasche, ich hätte ihn zur Rede stellen müssen, das geht gar nicht, wie ich damals damit umgegangen bin und ich schäme mich dafür. Das wäre der richtige Umgang gewesen, so wie Hubert Aiwanger es aber gemacht hat, das eben als ja Cancel-Culture-Schlacht gegen ihn zu frame
und sich
nicht klar davon zu distanzieren. Schmutzkampagne, genau. Das ist eben nicht die Art und Weise, wie man damit umgeht. Ich habe leider die Sorge, dass er das aber auch aus einem politischen Kalkül genauso löst, wie er es gerade jetzt löst.
Ja, genau, weil man dann natürlich auch die Möglichkeit hat, dass man sich in gewissen Wählerschaften, die gerade für die Freien Wähler oder die Freien Wähler unter Hubert Aiwanger von Interessen sind, sich dann als Märtyrer darstellen kann. Aber genau, also wir haben das jetzt schon mal sozusagen die Jugendsünde und dass die aktuelle Reaktion das tatsächliche Problem ist. Wenn wir jetzt aber dann tatsächlich einmal zu Markus Söder kommen. Markus Söder hat sich dazu entschieden, jetzt erstmal auf Zeit zu spielen. Und wir dürfen nicht vergessen, was die CSU auch eine Partei ist. Also die CSU ist natürlich eine Partei, die mit ihren Grundfesten auf der freiheitlich-demokratischen Ordnung des Grundgesetzes steht. Klar, trotzdem gibt es ja gerade bei der CSU unter Söder immer wieder Anstrengungen, durchaus auch in dieses Wählerklientel der Freien Wähler zu greifen. Das heißt, man ist ja jetzt gerade im Landtagswahlkampf ja durchaus auch Konkurrent um diese Wählerschaft. Und wenn man jetzt beispielsweise Aiwanger sofort aus dem Amt geschmissen hätte ihn ja wirklich zu dieser Märtyrerfigur in dieser Wählerschaft hätte hochsterilisieren lassen, dann hätte das bedeuten können, dass die Freien Wähler dort wirklich einen signifikanten Anteil der bayerischen Wählerschaft hinter sich bekommen, Aiwanger diese Figur spielen kann und Söder damit ein wirkliches Problem hat und möglicherweise dann auch in Koalitionsverhandlungen es verhärtete Fronten zwischen den Aiwanger Freien Wählern und der CSU gibt.
Ja, ich glaube, letzteres ist noch das kleinere Problem, gerade aus der Sicht von Markus Söder, insbesondere genau dieser Punkt, dass ein großer Teil der Bevölkerung in Bayern, das ist mein Eindruck, gerade eben dieses Wählerklientel, das als nicht ernstzunehmendes Problem betrachtet. Die haben eben diese Haltung, der hat das geschrieben, als er 17 war, jetzt wird das genau im Wahlkampf irgendwie ans Licht gezaubert.
So, der die linke Süddeutsche Zeitung, also genau, eher linksgerichtet.
Richtig, ja. Exakt, aus München, die das dann veröffentlicht. Also das ist aus dieser Welt, für viele Menschen in Bayern kein Skandal. Und ich stimme ja sogar teilweise damit zu, dass ich eben sage, ja, Dinge, die man mit 17 gemacht hat, wenn man dann irgendwie Jahrzehnte älter geworden ist, sind nicht mehr so von Relevanz, wenn man sich davon eben klar distanziert. Das hat er meiner Ansicht nach aber nicht gemacht. Trotzdem bleibt für viele Menschen der Punkt eben, das ist eine absolute Schmutzkampagne. Und genau solche Sachen sind das, was Menschen emotional bewegt. Die sagen, die haben dann auch, erinnern sich selber, was sie vielleicht für eine Scheiße gemacht haben, als sie in der Schule waren. Und die können sich dann sehr gut genau damit identifizieren, was gerade irgendwie Hubert Aiwanger passiert. Und wenn Markus Söder sich jetzt so konträr da positioniert hätte und Aiwanger sogar aus dem Amt geschmissen hätte, dann hätte das ein großes Potenzial für ihn dargestellt, viele Wähler an die Freien Wähler zu verlieren. Und ich glaube, was ich gerade schon angedeutet habe, der Grund, warum Hubert Aiwanger sich gar nicht so klar davon distanziert, weil es wäre ja relativ einfach gewesen zu sagen, das war mit 17, ne, und absolut skandalös und ich würde das so nie wieder machen und irgendwie mein Bruder da zur Rede stellen von mir aus. Der Grund, warum er das so nicht macht, ist, weil er selbst realisiert hat, diesen Märtyrertod zu sterben, lohnt sich für ihn politisch viel, viel mehr, als sich davon so klar zu distanzieren. Aber das Problem für Söder bleibt, er könnte ja dann auch einfach sagen, okay, ich behandle das jetzt genauso wie Aiwanger, ich sage, das ist eine Schmutzkampagne und ich stelle mich da ganz klar hinter meinen Wirtschaftsminister. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar die politisch bessere Variante für ihn gewesen wäre, was Wählerstimmen angeht, als sich klar von ihm zu distanzieren. Aber wir haben natürlich in Deutschland immer noch, Gott sei Dank, einen großen Konsens, dass Antisemitismus und vor allem so ekelhafte Holocaust-Verharmlosung beziehungsweise diese Begriffe so zu übernehmen, wie es in diesem Flugblatt passiert, gar nicht geht. Das ist eine feste Position über das bürgerliche Lager in Deutschland hinweg. Gerade die konservativen, sogar rechten Parteien in Deutschland sind ja auch große Vertreter eben davon, sich in internationalen Fragen hinter Israel zu stellen. Ja. Dieses Thema ist wirklich ganz sensibel, gerade für die CSU, CDU. Und deshalb kann er sich da nicht so einfach irgendwie hinstellen und sagen, das ist überhaupt gar kein Problem, weil das eben so identitätsstiftend eigentlich auch für die Konservativen hier in Deutschland ist, zum Glück, dass man sich damit dann eben doch nicht abfindet. Also irgendwie, was weiß ich, Misogynie, Frauen diskriminieren ist kein Problem in dem Maße, wenn man da irgendwie in einem Bierzelt in Bayern steht. Muslime diskriminieren, das kann man alles machen, aber das geht gar nicht, auch für die Konservativen in Deutschland.
Ja, also der größte Verlierer dieses Skandals ist tatsächlich Markus Söder. Er wird zwar immer noch stärkste Kraft, aber du hast es jetzt, finde ich, sehr gut erklärt. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch noch einmal hinzufügen, und mich stört das auch immer bei solchen Debatten. Natürlich ist die Holocaust-Verleumdung erstmal antisemitisch, klar. Zusätzlich dazu ist es aber auch Sinti und Roma sind ja auch wirklich zu signifikanten Teilen verfolgt und deportiert worden. Es gab andere politische Verfolgte, es gab Kriegsgefangene, die in diesen Lagern ermordet worden sind. Also das vielleicht der Vollständigkeit halber auch nochmal hinzugefügt. Aber zu diesem politischen Kalkül, finde ich, ist es auf jeden Fall richtig analysiert. Ich bin jetzt auch mal gespannt, also wenn man sich die Umfragen anguckt, es gibt natürlich jetzt noch keine neuen Umfragen von der Zeit, nachdem das passiert ist, bis jetzt. Die CSU liegt so bei knapp unter 40%, Freien Wähler kommen auf 12-14%. Ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Total. Also ich bin auch gespannt, wie das jetzt weitergeht mit diesen 25 Fragen, weil Söder hat sich Zeit gekauft. Ja. Aber was passiert denn danach? Also Aiwanger wird die jetzt irgendwie beantworten. Und dann, was denkst du, wird Söder das unter den Tisch fallen lassen? Oder wird er das irgendwie nochmal thematisieren, weil er das Gefühl hat, der politische Druck aus diesem konservativen Lager, was sich dann doch nicht so weit nach rechts stellt, ist dann doch zu groß, als dass er das einfach unter den Tisch fallen lassen kann. Denn, wir erinnern uns, das haben wir noch gar nicht angesprochen, auch die Spitzen der Bundesregierung haben sich ja in Meseberg inzwischen zu diesem Punkt geäußert. Das Ganze bekommt eine bundespolitische Bedeutung und erst recht die CDU sieht das natürlich auch als erhebliche Belastung, was da gerade mit der Schwesterpartei in Bayern passiert.
Ja, ich glaube aber trotzdem, dass also der Wert Aiwanger nicht aus dem Amt entfernt ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also dafür ist der Backlash und dieses Problem in der Landtagswahl einfach viel zu groß. Also vielleicht, er hat es probiert in dieser Pressekonferenz, wo er das mit den 25 Fragen verkündet hat. Er hat es ja probiert, also dass er Aiwanger einbestellt hat, dass er sich dann, finde ich, semantisch auch sehr hart von dem distanziert hat in dieser Pressekonferenz. Stimmt.
Klar ist, das Hetzflugblatt ist ekelhaft, widerlich. Es ist übelster Nazi-Jargon. So wie das Flugblatt auch geschrieben ist, merkt man, dass da auch eine ganz andere Energie dahinter steckt. Das ist nicht nur ein dummer Jungenstreich oder eine bloße Jugendsünde. Daher sind die Vorwürfe, die dort in dem Raum standen, natürlich schwer. Und sie wiegen auch schwer. Allein der Verdacht beschädigt das Ansehen Bayerns und natürlich auch die persönliche Glaubwürdigkeit des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger.
Das war sein Versuch und ich glaube, über die Schiene, also vielleicht wird er da semantisch nochmal einen drauflegen, wenn es überhaupt noch geht, und das hat es dann so löst.
Ich glaube auch, jetzt hat er sich vor die Kameras gestellt und das klar verurteilt. Wenn das für ihn Grund genug gewesen wäre, Aiwanger des Amtes zu entfernen, dann hätte er das in diesem Moment machen müssen. Denn ich glaube nicht, dass Aiwanger irgendwie einen draufsetzen will. Ich kenne die 25 Fragen nicht, ich weiß gar nicht, ob die öffentlich sind jetzt schon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Aiwanger da irgendwie antisemitische Parolen raushaut in den Antworten. So, also der weiß ja schon, wie er da irgendwie drauf antworten soll. Und dann wird das damit ja gegessen sein. Also wie soll Söder danach sagen, okay, trotzdem reicht mir das nicht aus, um dich zu feuern. Da müsste Aiwanger jetzt wirklich nochmal einen draufsetzen. Was ich ihm vielleicht sogar doch zutrauen würde, er nutzt das ja gerade doch sehr, um diesen Märtyrertod zu sterben. Aber das macht er, glaube ich, eher in der Öffentlichkeit vor den Kameras als in Beantwortung an Markus Söder, der da irgendwie über sein Amt verfügen kann.
Aber man muss ja jetzt auch sagen, also die freie Wählerschaft ist er jetzt auch nicht mehrheitlich antisemitisch. Also es geht ihnen hauptsächlich darum, dass sie, wie du ja schon richtig analysiert hast, darum geht, dass damals in der Vergangenheit jetzt zu diesem Skandal hochgejazzt wird von den Städtern, von der Süddeutschen Zeitung, dass das das Problem ist. Aber wenn Aiwanger jetzt wirklich rationalen Anlass dafür bietet, dass er jetzt noch immer antisemitisch denkt, dann ja. Würde das ja auch, würde sich selber ins Bein schießen.
Das meinte ich auch nicht. Also, was ich mir vorstellen kann, ist eher, dass er diese Karte von wegen, das ist politische Verfolgung, so
Trump-mäßig, ne?
Zu sehr spielen wird, genau, und sich dann da kaum von distanziert. Aber du hast recht, antisemitische Parolen, das würde mich schon sehr überraschen, wenn er die da jetzt rausholt. Und deshalb wäre dann mein Fazit, wird Söder ihn nicht des Amtes entfernen. Am Ende wird das vor allem eins bewirkt haben, und zwar Zulauf für die Freien Wähler. Und das ist ja wirklich etwas, wo man sagen muss, da läuft es einem fast kalt den Rücken runter. Weil eigentlich sollte so ein Skandal ja eher bezwecken, dass Menschen sich vielleicht 2-3 Mal überlegen, ob sie die Freien Wähler wählen. Von mir aus sagen sie am Ende dann, gut, das war mit 17, ist es für mich jetzt kein großes Problem. Aber das, zumindest so meine Vermutung, ein solcher Skandal dazu führt, dass noch mehr Menschen sich entscheiden, diese Partei zu wählen, sagt ja auch wieder etwas über das politische Klima, was wir gerade haben. Das war ja auch schon vor einigen Episoden ein Thema bei uns. Und deshalb erkenne ich da so ein bisschen ein Muster. In unseren linken Bubble-Kreisen ist das irgendwie ein Skandal, aber für ganz viele Menschen ist das eine Nullnummer, beziehungsweise eher die Skandalisierung dessen, der Skandal, der sie dann noch weiter aufheizt und das Ganze, die politische Lage noch weiter polarisiert. Und am Ende wird davon vor allem Hubert Aiwanger profitieren.
Ja, was ich jetzt so, jetzt halt komplett offen hat, schätz mal, bei wie viel Prozent die SPD aktuell in den Umfragen bei der Landtagswahl in Bayern liegt.
Gute Frage, ich weiß es nicht, weil die CSU ist ja, 40%, immer so 40%, genau, dann kommen die Freien Wähler auch mit einem guten Chunk dazu. Ja,
14.
Was weiß ich, SPD bei 13% oder so?
Nee, bei 9.
9?
Ich katastrophal. Oh, ja, die Grünen sind bei 14. Und wenn man sich die Umfragen jetzt, die AfD ist auch so bei 13-14%. Also es könnte durchaus sein, dass CSU stärkste Kraft wird, Freie Wähler und AfD dann Platz 2 und 3 ausmachen und Grüne nur Platz 4 und SPD dann sogar nur Platz 5, ist durchaus denkbar. Und das sagt ja auch viel über das politische Klima in Bayern aus.
Speziell dann in Bayern, das stimmt. Ja. Markus Söder hatte ja von vornherein gesagt, dass er nicht mit den Grünen koalieren möchte. Ne? Also das ist eine Kehrtwende zu vor 4 Jahren. War das nicht der letzte Wahlkampf, wo er anfing, Bäume zu umarmen auf einmal? Also,
wir erinnern uns.
Und warum er sich jetzt so klar gegen die Kooperation mit den Grünen stellt, ist ja auch offensichtlich genau das, was wir hier immer wieder thematisieren. Die Gesellschaft hat sich so weit polarisiert, dass für ganz viele klassische CSU-Wähler die Grünen zu einem Feindbild geworden sind, mit dem man eben nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Und diese Idee von schwarz-grüner Kooperation, die sich Söder vielleicht irgendwie noch vor 4 Jahren gemacht hat, die hat sich zumindest in Bayern in Luft aufgelöst. Für den Bund würde ich dann noch nicht sagen, dass das irgendwie abgeschlossen ist, diese Nummer. Aber schwarz-grün wird in Bayern in Zukunft wahrscheinlich immer schwieriger, wenn dort die Polarisierung zumindest mit Blick auf die AfD so anhält. Aber insbesondere in den Ostbundesländern auch. Eine Option, die allein deshalb politisch schon nicht mehr machbar ist, dass selbst wenn man die entsprechenden Prozente zusammen hat, das einfach Lager sind, die sich konträr gegenüberstehen.
Richtig analysiert, aber eine Frage, ist die Farbe der CSU wirklich schwarz? Ist das nicht so dieses Bayern-Türkis-Blau?
Aber in den Wahlbalken, die da immer so hochschießen, hast du recht, genau, da kommt dann immer in so einem Türkisblau auf den schwarzen Balken was drauf, richtig. Aber ich würde sagen, es ist ja die schwarze Parteienfamilie.
Genau, dann war es das jetzt aber auch zur Causa Aiwanger und was das für die Landtagswahl bedeutet hat. Gewählt wird im Oktober, wenn ich richtig erinnere, genau Anfang Oktober, dann werden wir auf jeden Fall nochmal nach Bayern schauen und uns und analysieren, wie das Ganze sich denn entwickelt hat, weil wir jetzt wirklich diesen einen Schnittpunkt haben und wir jetzt dann so eine statistische Schockanalyse machen können. Was ist nach dem der Veröffentlichung des Skandals und dem Umgang mit dem Skandal und der Politisierung des Skandals dann alles passiert? Das wird echt spannend zu beobachten sein. Bis dahin könnt ihr euch, könnt ihr uns aber gerne erstmal eure Meinung zu den beiden Themen dalassen, wie das Tim auch schon gemacht hat bei der letzten Folge, einfach auf jupopodcast.wordpress.com. Dort kann man Kommentare schreiben oder bei dem Podcatcher eurer Wahl, beispielsweise bei Spotify geht das, dort könnt ihr auch direkt kommentieren. Das sollten wir auch mitbekommen. Ihr könnt uns gerne folgen auf Twitter bzw. X @jupopodcast ist dort der Handle. Und damit hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Tschüss.